Ja, herzlichen Dank. Also herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung, die ein bisschen wie eine unerwartete Antwort auf eine Frage kam, die sich kurz vorher etabliert hatte, und zwar in einem Kolloquium mit Masterstudierenden, in dem ein Projekt zur Szenografie von heimgesuchten Häusern vorgestellt wurde. Und dann ein Gespräch darüber entstanden ist, wie sind diese Häuser eigentlich zu betrachten? Sind das Kulissen? Offenbar nein, sie sind mehr als das. Sind das Akteure? Nein, sie sind oft weniger als das. Was sind sie dann? Also wie sind diese Häuser eigentlich zu betrachten oder zu adressieren? Und ich hatte damals vorgeschlagen, man könnte zumindest die Frage formulieren, ob das Haus im Horrorfilm nicht auch als ein Medium zu betrachten sei, und zwar ziemlich exakt entlang der Kittlerschen Trias von Speichern, Prozessieren, Übertragen. Ob die Häuser nicht all das tun, dramaturgische Verschiebungen natürlich inklusive, weil die Übertragung fast immer schon in Gang ist, wenn die Filmfiguren endlich anfangen, sich näher mit den Speicherkapazitäten ihres Hauses zu befassen. Aber dazu später. Und diese Mutmaßungen über die Medialität des Hauses fortzusetzen, dazu gibt mir diese Tagung die Chance, und darüber freue ich mich wirklich, auch wenn ich wirklich nicht sicher bin, ob diese Medialität, diese mutmaßliche Medialität exakt konturiert werden kann. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Häuser im Horrorfilm unter verschiedenen Vorzeichen auftreten, auch mit verschiedenen Qualitäten ausgestattet werden, die bisweilen überdeterminiert erscheinen, noch häufiger indes ein bisschen unterdeterminiert und diffus. So oder so, irgendetwas stimmt nicht mit dem Haus, irgendetwas läuft darin ab, und weil in diesem Ablauf die Parameter von Speichern, Prozessieren, Übertragen häufig genug eine Rolle spielen, liegt die Frage nach der Medialität des horriblen Hauses ziemlich nahe. Zugleich, keine Frage, kultiviert der Horrorfilm auch das Konzept des Hauses als Akteur. Houses don't kill people, erklärt der Familienvater zu Beginn des Remakes von The Amityville Horror, womit etabliert ist, dass sie genau das tun. Houses aren't bad, also haben wir uns mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass sie es manchmal durchaus sind. Houses, sagt er im Original, do not have memories, aber das Haus, in dem er sich in diesem Moment befindet, hat eines, so wie ihm auch eine Physiognomie gegeben ist und mit der Physiognomie eine spezifische Mimik, die bereits beim ersten Blick auf die Fassade zeigt, dass von Ocean Drive 142 nichts Gutes zu erwarten ist. Und zwei Filmstills dieser doch sehr ausgeprägten und wiederholt animierten, teils auch sehr dramatisch animierten Mimik hatte ich jetzt mitgebracht. The Amityville Horror ist in dieser Frage sehr entschieden. Das Haus ist böse, das Haus tötet, das Haus macht Angst und es macht verrückt. Die Kommunikationsmedien, die vor Ort installiert sind, Telefon, Radio, TV, stehen in Diensten dieses Gebäudes, das außerdem Möbel und Gegenstände zu bewegen vermag, die Stimmen, Bewegungen, Botschaften geisterhafter Präsenzen übermitteln kann und überhaupt über die meisten derjenigen Fähigkeiten verfügt, die im 19. und im frühen 20. Jahrhundert den personalen Medien des Spiritismus zugeschrieben werden. Wie diese demonstriert das Haus seine besonderen Kräfte, indem es die Register des Wahrnehmbaren erweitert, Kontakte herstellt, wo zuvor keine waren, und in der Ordnung der Dinge eine gewisse Verwirrung produziert. Anders als die Kräfte jener personalen Medien jedoch halten die des horriblen Hauses der Investigation im Kino fast immer stand. Und wo den Figuren noch etwas zu entlarven bleibt, ist es die dämonische Absicht, von der seine Aktivität grundiert ist. Die Filmgeschichte kennt Herrenhäuser, die ihre Besucherinnen in den Wahnsinn treiben, das wäre The Haunting zum Beispiel, oder verlassene Hotels, die von ihren temporären Bewohnern Besitz ergreifen, The Shining hatten Sie ja schon angesprochen, oder japanische Landhäuser, die ihr gesamtes Inventar gegen eine Gruppe von Schulmädchen mobilisieren, um diese zu verspeisen, das ist der Film Hausu aus den 70er Jahren, in Japan, und weil es da so ein wunderbares Animated GIF gab, hatte ich das eigentlich, ja. Also hier speist das Klavier, aber die Gruppe ist relativ groß. Das heißt, es werden im Verlauf des Films verschiedene Gegenstände im Inventar des Hauses aktiv bzw. aktiviert, um diese Gruppe peu à peu zu dezimieren. Also auch das ist ein bösartiges Haus. Aber die Filmgeschichte kennt ebenso jene anderen Häuser, mit denen sich horrible Aktivitäten und Artikulationen verbinden, ohne dass die entsprechenden Bauten als deren Initiatoren zu identifizieren wären. Ihre Kulisse allein sind sie indessen auch nicht, und dass sie fast immer von etablierten Medien der Kommunikation durchsetzt sind, macht die Frage nach ihrem Status nicht einfacher. Medienapparate im Horrorfilm, inzwischen längst ein Gegenstand von Aufsätzen und Dissertationen und ab und zu auch ein Gegenstand von In-Jokes innerhalb eines Genres, das für seine Selbstreferenzialität bekannt ist. Also die Horrorkomödie, die Horrorgroteske arbeitet gerne auch mit dieser unterstellten Aufzeichnungs- und Demonstrationsfähigkeit medialer Apparate. Medienapparate in den Häusern des Horrorfilms, immer ein Surplus, wenn man davon ausgeht, dass die Häuser selbst über mediale Qualitäten verfügen. Und als Surplus werden sie, die Medienapparate, zu einer konkurrierenden Größe in der Inszenierung von Kommunikation, Auftritt, Kontakt, die der jeweilige Film gestaltet. Wie zum Ausweis ihrer Professionalität installieren die Geisterjäger in der zweiten Hälfte von Poltergeist oder die Dämonologen in The Conjuring ein ganzes Ensemble von Kameras, Monitoren, Mikrofonen und Tonaufnahmegeräten, mit denen die Spuren der Heimsuchung erfasst und registriert werden. In The Sixth Sense entstehen die Aufzeichnungen, Töne, Bilder sehr viel zufälliger, werden jedoch ebenfalls durch die Intervention medialer Apparaturen ermöglicht. Andere Horrorfilme folgen demselben Prinzip, und bis in die Gegenwart des Genres behauptet sich die Konvention, die paranormale Aktivität gerade dort, wo sie in umbauten Räumen stattfindet, mit den bekannten Technologien der Aufzeichnung und Übertragung kurz zu schließen. Der Film Paranormal Activity hat dieses Programm gleich in seine Titel gesetzt. Allerdings existieren davor, danach zahlreiche andere Produktionen, in denen die installierten Medienapparaturen nach demselben Prinzip funktionieren. Überwachungskameras und Bildschirme in Dark Water, dem Original und dem Remake. Tonaufnahmegerät und Kopfhörer in The Innkeepers, noch mehr Aufnahmegeräte, Mikrofone, Kopfhörer und Kabel, wie gesagt, in The Conjuring. Dazu die omnipräsenten Handkameras, unter anderem in Paranormal Investigation, in Insidious und in Grave Encounters. Einen ganz kurzen Ausschnitt aus Dark Water wollte ich hier gerne zeigen. Also das ist zugleich ein schöner Clip aus einem interessanten Film und eine relativ exemplarische Szene in dem Sinne, dass hier eben auch eine installierte Medienapparatur, also eine im Haus installierte Überwachungskamera, im Aufzug installierte Überwachungskamera etwas erfasst, das die Figuren noch nicht sehen, dass auch eine gewisse Blickdifferenz zwischen den Filmfiguren, von denen einige bereits der Präsenz anderer Wesen gewahr zu werden beginnen, und der Perspektive der Zuschauer schaffen. Und das findet sich tatsächlich ziemlich viel. Und mir ist gerade klar geworden, auch mit Blick auf Ihre Frage vorhin, dass natürlich eine wichtige Funktion von Medienapparaturen in modernen Architekturen darin besteht, Portale zu schaffen. Also es gibt einmal diese Registrierungs- und Aufzeichnungsfunktion, aber Medien und ich glaube ab Poltergeist, also dieser kinderfressende TV in Poltergeist, ist vielleicht das erste dieser oder eines der prominentesten dieser Portale, die innerhalb eines erstmal simpel konstruierten Hauses mit überschaubarer Topologie andere Verbindungen und Wege eröffnen oder etablieren. Die Erzeugung von Wahrnehmbarkeit ist eine Funktion medialer Apparaturen im Horrorfilm Geister sehen können, Geister hören können. Die Dokumentation des Wahrgenommenen auf Bild- und Tonträgern ist eine zweite. Die dritte, ebenfalls sehr populäre, besteht im Channeling, das heißt in der Übermittlung von Botschaften und in der Herstellung von Verbindungen, manchmal auch in deren Unterbrechung, je nachdem, in welche Richtung sich der Plot gerade verschiebt. Fast immer ist das Channeling mit dem Motiv des medialen Rauschens unterlegt, Zone des Übergangs zwischen Störungen und Signalen, die in Poltergeist, im zweiten Amityville Horror oder in The Conjuring vom Fernseher ausgehen. In Sixth Sense werden Botschaften der Geister auf einem Tonband gefunden. In Two Evil Eyes sendet ein Anruf ein Signal, ohne dass dabei noch eine Botschaft oder ein Ton hörbar werden müsste. Und im originalen Amityville Horror signalisiert das Rauschen in der Leitung bereits in einer frühen Phase, dass Telefonie nicht mehr unter der Kontrolle der Lebenden stattfindet. Mediale Technologien und Apparate zu Aktanten des Horrorfilms zu machen, heißt mithin, sie tun lassen, was sie auch außerhalb davon tun, aufzeichnen, übermitteln, dokumentieren, ein- und aussetzen und bisweilen unlesbaren Output zu produzieren. Der Unterschied besteht in der Verschiebung der Aufmerksamkeit auf diejenigen Bereiche der medialen Übertragung, die an den Grenzen oder im Off des etablierten Spektrums liegen, sowie in der jeweiligen Übereinkunft darüber, was als dokumentierbares Phänomen zu behandeln ist. Von der Erweiterung des Aufzeichnungsspektrums abgesehen, sind Operationalisierung und Produktivität von Medien im Horrorfilm dabei auf der Folie habitualisierter Mediennutzung zu lesen und der Output, den sie unter dem Blick ihrer Beobachter produzieren, wie auch die Zeugniskraft, die ihnen von den Figuren zugeschrieben wird, ist unmittelbar davon abhängig, dass sie nach vertrautem Muster funktionieren. Eine berühmte Ausnahme wäre da eben das TV-Gerät in Poltergeist, das zwar auch im Moment seines ersten Erscheinens mit einer vertrauten Ikonografie aufwartet, nämlich dem Störbild, dem Rauschen, das dann aber nicht nur die Umkehrung, die punktuelle Umkehrung von Sender-Empfänger-Beziehungen erlaubt, sondern sich auch als Körperfresser betätigt und das, was es verschluckt, in unbekannte Regionen des Hauses einspeist. Also das heißt, das fand ich wichtig, oder diese zwei Beobachtungen fand ich wichtig. Einmal sozusagen vor jedem Blick auf die Medialität des Hauses selbst steht die Aktivität der Medienapparate, die im Haus installiert sind, installiert werden. Und das Zweite ist, dass diese Medien letztlich relativ regelgerecht funktionieren, dass sozusagen nur das Spektrum dessen, was sie erfassen, was sie übertragen können, erweitert wird. Die Übereinkunft, die Aushandlung, wie weit erweitert, findet dann teilweise auch explizit unter den Figuren statt. Anders das Haus. Die Aktivität des Hauses ist keineswegs vertraut, nicht weil sie sich anders gestalten würde als sonst, sondern weil das aktivierte Haus für sich genommen eine Irritation darstellt. Das Haus arbeitet, das sollte es nicht, jedenfalls nicht ohne die Initiative seiner Bewohner. Etwas arbeitet im Haus, das ist ebenfalls nicht vorgesehen. Oder etwas artikuliert sich durch das Haus zum Entsetzen aller, wenn auch meist nicht zum ersten Mal, da so viele Horrorfilme mit Wiederholungsfällen und Wiedergängern befasst sind. Im Haus ist etwas reaktiviert worden, ein Programm oder ein Ablauf, der sich mit Beginn der Erzählung in Gang gesetzt hat und dann Schritt für Schritt ausgeführt wird. Aber wenn die Figuren diesen Ablauf nicht zu deuten wissen, hat das vor allem damit zu tun, dass sie bis auf Weiteres keine Ahnung haben, was in ihren Häusern gespeichert ist. In den Häusern selbst werden sie auch nicht unbedingt Informationen darüber finden. Dazu müssen sie in die örtliche Bibliothek, hin und wieder auch ins Archiv, ab den späten 1990er Jahren dann ins Internet, immer vorausgesetzt, dass die Filme auch in den 1990ern oder nach 2000 spielen. Tatsächlich ist zu beobachten, dass die Topologie des Horrorfilms spätestens seit The Amityville Horror neben dem horriblen Haus oft einen externalisierten Ort der Speicherung mit einschließt, an dem Informationen über die Geschichte des Hauses gesammelt sind und dass dieser Ort für verschiedene Recherchen genutzt wird, die den Konventionen der Bibliothek des Archivs entsprechend durchgeführt werden. Allenfalls dokumentieren die Horrorfilme, gerade die aktuellen, in der Inszenierung der Recherchearbeiten eine gewisse Präferenz für anachronistische Apparate und Formate, zum Beispiel für das Mikrofisch-Lesegerät, das sowohl in Amityville Horror, also auch dem Remake und dem Abspann von The Conjuring auftaucht, oder das veraltete Webdesign in The Innkeepers, also eine gewisse Patina überzieht oft auch die medialen Apparaturen selbst. Noch in den Filmen oder gerade in den Filmen der Gegenwart war mein Eindruck. Die externalisierte Speicherung funktioniert dabei nach dem Vorbild des Storage and Retrieval, Ordnung eines statischen Archivs, in dem Wissen abgelegt ist, um nach Bedarf abgerufen und wieder abgelegt zu werden. In den Häusern sieht das etwas anders aus, wenngleich das Konzept der Ablage dort oft buchstäblich genommen wird und nicht wenige Horrorfilme von den Leichen erzählen, die im Keller oder direkt darunter liegen. Sie hatten schon den Indianerfriedhof erwähnt, den gibt es oft. Also dieser Topos, der alte Friedhof auf dem Gelände des Hauses beziehungsweise über dem das Haus errichtet worden ist und über dem es keine Ruhe finden kann, weil dieser Raum darunter aktiv bleibt oder reaktiviert wird. Wie die Medien und die Archivnutzung ist die Topologie der Lagerung im Horrorfilm auf der Folie bekannter Muster organisiert, aber gemäß der erweiterten Speicherkonzeption, die das Genre entwickelt hat, figurieren diese Keller, Dachböden, Nebengebäude zugleich als Zentren einer instabilen Ablage, Örtlichkeiten, an denen der Spuk angesteuert und abgerufen werden kann, doch geht er ebenso von ihnen aus und verbreitet sich selbsttätig. Anders formuliert, der Horrorfilm partizipiert sehr ausdrücklich an der Konvention, Keller, Dachböden, Nebengebäude als diejenigen Räumlichkeiten zu behandeln, an denen das Gedächtnis eines Hauses in Gestalt von Objekten, Dokumenten, Restbeständen überdauert. Nicht selten figurieren dabei die Objekte, die in den horriblen Häusern aufgefunden werden, als ein Relais oder als eine metonymische Verbindung. Sie sind Schnittstellen zwischen der Existenz der Hausbewohner und der anderer Präsenzen, aber auch Kontaktstellen zwischen einer Vergangenheit, die noch nicht abgeschlossen ist, und einer Gegenwart, die von dieser Vergangenheit heimgesucht wird. Denn wenn die Erkundung des horriblen Hauses auch oft von Gesten der Eröffnung zäsuriert wird, Sie kennen das aus verschiedenen Filmen, die Türen, die aufgestemmt werden, Schubladen werden aufgezogen, alte Truhen geöffnet und Dinge aus der Tiefe geholt, bedeutet das keineswegs, dass es die Bewohner sind, die die Aktivität des Hauses initiieren. Vielmehr erweist sich die Speicherung in seinen Räumlichkeiten als eine dynamische Speicherung, in der die Dinge ihren Ort wechseln und nicht dort verbleiben, wo sie zuletzt gesehen worden sind. Von der Notwendigkeit, die Dinge an ihrem Platz zu wissen, und das wäre ja eigentlich so die klassische Figuration des geordneten und handhabbaren auch Gedächtnisses, handelt der Film The Conjuring, in dem die Relikte vergangener Heimsuchungen in einem verschlossenen Raum des Expertenhaushalts aufbewahrt werden. The way I see it is, it's safer for these things to be in here than out there, sagt der Dämonologe, der nur zu bald damit konfrontiert werden wird, dass auch die eingesperrten Objekte nicht an ihrem Platz bleiben und eine Wanderung beginnen können, die nicht unter Kontrolle zu bringen ist in seinem Haus, ebenso wenig wie in vielen anderen. Und ich habe hier einen Filmstill aus The Conjuring. Ein besonders prominentes Objekt ist diese ziemlich hässliche Puppe, die von Anfang an als besonders gefährliches, besonders fluchbeladenes Objekt identifiziert worden ist und eigentlich dreifach gesichert wird. Sie wird hingesetzt, also sie sitzt in diesem Shaker-Schaukelstuhl, sie ist hinter Glas in der Vitrine und die Vitrine ist abgeschlossen. Sie taucht das erste Mal auf, als dieser Raum einem Besucher präsentiert wird. Der Besucher wird sehr ausdrücklich darauf hingewiesen, nichts anfassen, nichts bewegen. Und wir schließen den Raum immer ab und einmal im Monat kommt der Priester. Und etwas später also eigentlich in der Schlussphase des Films, ist dieses Objekt aber unterwegs und das wollte ich kurz zeigen. Das ist das falsche Moment. Ich glaube, ich habe hier gerade. Können wir schon? Ich habe jetzt vor allem den falschen Clip erwischt hier, aber ich habe ihn noch mal. Besser. Es ist am Anfang so dunkel. Also was mich an dieser Szene oder an dieser Sequenz tatsächlich am meisten interessiert, ist gar nicht so die ziemlich spektakuläre oder etwas überfüllte Tonspur, sondern diese Wanderung des Objekts von einem Schaukelstuhl in den anderen, aus der scheinbar gewiss sistierten Position in einen zentralen Raum des Hauses, also es ist das Familienwohnzimmer. Und diese Bewegung schien mir ziemlich exemplarisch als sozusagen äußeres Anzeichen einer dynamischen Speicherung, die die Ablage der alten Gegenstände im heimgesuchten Haus fast immer auszeichnet. Annabelle, die Puppe, die in The Conjuring im Haus der Dämonologen unterwegs ist und ein Jahr später in einem Film mit ihrem eigenen Namen wieder auftaucht. Die bunte Spieldose im Haus der anderen Familie, die den Dämonologen konsultiert, die kleine rote Tasche in Dark Water, das Kinderbuch in The Babadook, Sie alle gehören zur Gruppe derjenigen Objekte, die den Figuren entgegenkommen, halfway, wenn man so will, und ohne dass man nach ihnen gerufen hätte. Für jede Tür, die zu Beginn einer Erzählung aufgetan, für jeden Truhendeckel, der aufgeklappt, jede Klaviertaste, die angeschlagen und jedes alte Spielzeug, das aus den Winkeln eines Schranks hervorgeholt wird, hält die Geschichte des Horrorfilms ein anderes Objekt bereit, das nicht hervorgeholt werden muss, weil es bereits da und bereits in Bewegung ist. Wenn Sie der Vergangenheit des horriblen Hauses begegnen wollen, gehen Sie in den Keller oder auf den Dachboden. Aber wenn Sie ihr nicht begegnen wollen, kommt die Vergangenheit eben zu Ihnen, ganz ohne Sie zu fragen und gerne in der Gestalt des sogenannten unschuldigen Objekts, das sich auf einmal in den Händen eines Familienmitglieds befindet. So betrachtet ist die verstörte Welt der wandernden Objekte nicht ohne Methode. Diese Methode besteht darin, die archivarischen Parameter der Lagerung, der Nutzung und des Zugriffs beizubehalten, sie aber von Fall zu Fall umzukehren. Also dieses Umkehrprinzip, das Sie gerade beschrieben hatten für die Topologie und die architektonische Organisation des Hauses, scheint sich dann auch in andere Verhältnisse zu übertragen. Dann greifen nicht die Filmfiguren auf die abgelegten Dinge und über diese auf die Vergangenheit zu, sondern die Vergangenheit über die Dinge auf die Filmfiguren, die ihrerseits benutzt werden, um die Vergangenheit zu perpetuieren. Versuche der Objektdestruktion, die Schere, das Feuer, die Mülltonne, helfen nicht viel, da ein erster Kontakt fast immer ausreicht, um die Heimsuchung in Gang zu setzen. Wie setzt sich die Heimsuchung in Gang? Welchen Bahnungen folgt sie innerhalb des Hauses? Wie organisiert sie sich? Wie sind ihre Wirkungen erklärbar? Und vor allem, kennt die Heimsuchung einen Akteur, eine zentrale Instanz, die als ihr Urheber betrachtet werden könnte? In den meisten Filmen ja, früher oder später, jedoch ließe sich mit einigem Recht behaupten, dass die Szenarien des Horrorfilms immer dann an Faszinationskraft verlieren, wenn die Macht, von der die horriblen Häuser kontrolliert sind, ein Gesicht, ein Profil, eine Gestalt erhält. Die Dämonen in Paranormal Activity, The Conjuring und Amityville, die Geister in The Innkeepers und selbst in Yuon sind in bestimmtem Sinne antiklimaktische Erscheinungen, das heißt zu gestalthaft, um dem Entsetzen, das der Film wie ein verstecktes Potenzial in Aussicht stellt, je ganz zu entsprechen. Also es gibt im Moment der Figuration, der Gestalthaftigkeit etwas, das sich als konstitutive, als unhintergehbare Unterbietung dieses zunächst Namen- oder gestaltlosen Horrors bezeichnen würde. Es arbeitet. Wenn Sie Glück haben, bleibt es dabei, bis kurz vor Schluss oder sogar bis über das Ende des Films hinaus. Allerdings kenne ich nicht viele Filme, bei denen dies der Fall ist. Etwas ist aktiv und solange diesem Etwas keine Erklärung und keine Intention zugeordnet ist, besteht der Horror, der sich im Haus entfaltet, in dieser Aktivität selbst, die nicht abzustellen scheint und sich den Bewohnern durch verschiedene Äußerungen mitteilt. Manchmal geht ein Wind durch die Räume, öfter ist ein Klopfen zu hören, Schritte, Stimme, ein Heulen, Gegenstände tauchen auf und verschwinden, Schrift erscheint auf der Wand oder ein Nebel im Zimmer oder eine Silhouette. Wie gesagt, etwas ist aktiv und wenn diese Aktivität durch wiederholten Output manifest wird, findet sie doch zugleich weitgehend im Verborgenen statt. Das macht ihren Horror aus und zugleich ihre Attraktion. Ich hätte es gern ein bisschen größer.
Second clock. third clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing.
Ha! You took your blindfold off. I win. You weren't even warm, Mom. I was in Christine and Nancy's room.
Also diesen Clip mochte ich, weil da natürlich dieses auch Verlangen nach Figuration, also I know where you're hiding heißt ja eigentlich auch zeig dich, und es gibt diese Bewegung des Ansteuerns, die dann aber ein weiteres Mal, und das ist ziemlich bestimmend in dieser Phase des Films, ins Leere geht, allerdings von allen möglichen Anzeichen der Präsenz und der Aktivität grundiert ist. Ob einem Haus überhaupt etwas wie ein Output zugeschrieben werden kann, ist eine Frage für sich. Wenn ja, wäre dieser Output unter konventionellen Bedingungen auf das Nebenkostenprogramm der ungestörten Nutzung zu beschränken, Wasser, Wärme, Elektrizität, die bezeichnenderweise zum ersten gehören, das im Horrorfilm eine Störung im Funktionieren des Hauses anzeigt. Das Wasser, das aus der Leitung kommt, enthält Haare, oder es verfärbt sich, oder es wird dickflüssig, oder wird durch die Fallrohre zurückgedrückt. Glühbirnen, Neonröhren flackern, einzelne davon zerspringen. Hin und wieder fällt das Licht plötzlich aus und geht nicht weniger plötzlich wieder an. Die Kälte des Hauses, das sich unter dem Einfluss einer Heimsuchung befindet, ist ein Topos für sich, verbunden mit dem Motiv des plötzlichen Wärmeabfalls oder dem Wechsel der Temperaturzonen. Und wenn all dies entsetzlich ist, dann auch, weil diese Störungen ein Interface konstituieren, das für die Figuren kaum zu durchdringen ist. Wo, wie die Äußerungen modelliert werden, die die Heimsuchung des Hauses anzeigen, wird für seine Bewohner kaum transparent, für die Experten, die sie hinzuziehen, übrigens auch nicht, weshalb bei der Bekämpfung der Störung meist dort angesetzt wird, wo sie sich in einer Person, einem Körper inkarniert. Über das Verhältnis zum Medienapparat schrieb Wilhelm Flusser, dass jener, ich zitiere, dank der Kontrolle seiner Außenseiten des Output und des Input beherrschbar erscheine und, ich zitiere weiter, dass die Nutzer des Apparats von ihm beherrscht werden, dank der Undurchsichtigkeit seines Inneren, Zitat Ende. Die Häuser des Horrorfilms sind von einer noch radikaleren Undurchsichtigkeit bestimmt, da die Außenseiten hier gleichsam nach innen gefaltet werden. Das Innere des Hauses wird zu einer Oberfläche, an der Störung, Heimsuchung, anormale Abläufe für die Bewohner manifest werden, von der sie sich aber nur bedingt zurückverfolgen lassen, geschweige denn im Prozess ihrer Modellierung beobachten. Prozessieren, ja, aber prozessieren im Modus der Opazität, die nach Flusser sämtliche Medienapparate kennzeichnet. Der einschlägige Satz hier, Apparate sind Blackboxes, auch ein Flusser-Zitat. Und für die Mise-en-Scène des Hauses dergestalt konstitutiv wird, dass sich das Interieur in ein Ensemble von Außenseiten transformiert. Der Keller, der Dachboden, die geheimen Gänge und Durchlässe sind Teil dieser Außenseite, da alle Wanderungen durch die Orte der Heimsuchung immer nur zu einer weiteren Äußerung führen, nie zu ihrem Auslöser, viel weniger noch zu einem Einblick in die Operationen, in denen die Äußerungen produziert werden. Und der Begriff des Prozessierens bezeichnet bei Kittler ja genau diese Operationen des Modellierens. Die Übertragung, die durch die opake Aktivität des Hauses in Gang gehalten wird, kennt verschiedene Facetten. Die Übermittlung von Botschaften ist eine davon, die wiederum die Form des Auftrags, catch them, kill them, der Bitte, help me, der Warnung, murder, oder des Versprechens annehmen kann, she said she was going to take me to daddy. Eine andere sind die verschiedenen Formen des Befalls, der mal als Störung der installierten Medienapparate, mal als Befall der Körper und Seelen, mal als noch unbestimmte Kontamination des Hauses und des Haushalts erscheint. Indessen ist die Aktivität des horriblen Hauses mit solchen Übertragungen noch nicht erschöpft. Vielmehr stellen diese in der Dramaturgie der Kommunikation, die durch das Haus und in seinen Räumlichkeiten stattfindet, nur Stationen auf dem Weg einer größeren Übertragung dar, die sich auf zwei verschiedene Weisen deuten lässt. Was in The Conjuring, Insidious, The Innkeepers, Amityville und so weiter vor sich geht, ist lesbar als ein Ensemble von Prozessen, die darauf abzielen, neue Protagonisten der Heimsuchung hervorzubringen, die am Ende im Haus tätig werden, selbst tätig werden und oder dauerhaft dort verbleiben. Dann wäre die Aktivität auf eine Figur perspektiviert und der Weg der Übertragung verliefe letztlich von einer Protagonistin zur nächsten, seltener von einem Protagonisten zum anderen. Oder aber diese Figuren, die in fast jedem Horrorfilm früher oder später markiert werden, hätten ihre Bedeutung weniger als Protagonisten, sondern als Agenten, deren Bedeutung vor allem darin besteht, die Geschichte des Hauses immer wieder mit der gleichen Szene zu verknüpfen. Häusliche Szenen, also jetzt häusliche Szenen im Horrorfilm. Das ertrunkene Kind, das Kindesopfer, die Erhängung zu nächtlicher Stunde, der Axtmord, der Tod der Eltern von der Hand des kleinen Kindes. Es ist keine uninteressante Beobachtung, dass dort, wo es im Film über das horrible Haus darum geht, der Heimsuchung Koordinaten in der Vergangenheit und in der Zukunft zu bezeichnen, zwar Figuren und Akteure auftreten und benannt werden, jedoch erscheinen diese letztlich als Mittler, deren Rolle sich darin erfüllt, für die Restitution einer Szene zu sorgen, die sich im Haus schon einmal, auch zwei, drei, viermal abgespielt hat und aufs Neue abspielen wird, sofern es nicht gelingt, die Übertragung zu unterbrechen oder die neuen Bewohner aus ihrem Wirkungskreis zu entfernen. So betrachtet erscheint das Haus im Horrorfilm als ein Apparat, dessen Funktion darin besteht, die Reproduktion von Szenen zu sichern. Entsetzliche Szenen, das ist das sine qua non des Genres. Wer den Apparat bedient oder von wem er in Betrieb genommen wird, ist eine Frage, die von Film zu Film unterschiedlich beantwortet wird. Und ich habe hier die Position vertreten, dass die Mise en scène des Horrors ihre stärksten Momente dort hat, wo diese Frage nicht oder noch nicht geklärt ist. Es wiederholt sich. Das wäre die simpelste Formel eines namenlosen Entsetzens, das die horriblen Häuser bereithalten. Kein Akteur, nur ein Agens und ein Automatismus. Kein Einblick, nur eine Reihe von Anzeichen und manchmal eine Idee von Kausalität. Kein Aufhören oder wenn, dann immer nur für ein Interim, bis die Aktivität von neuem einsetzt und ein neues Ensemble von Figuren die Szene betritt. Vielen Dank.